Im letzten Podcast habe ich vom Otto Schily und dem Dr. Hans-Heinz Heldmann berichtet. Das sind Strafverteidiger im RAF-Prozess. Und im Nachgang zu diesen RAF-Prozess sind sie selber strafrechtlich verfolgt worden. Es ist um einen Beweisantrag gegangen, wo Solitär von der Polizei verletzt hat. Ich weiss nicht, ob das allgemein bekannt ist. Auf jeden Fall hat der Otto Schily kurz nach der eigenen strafrechtlichen Verfolgung seinen Strafverteidiger-Job an Nagel gehängt und der Dr. Hans-Heinz Heldmann hat sich das Leben genommen. Ohne die beiden Strafverteidiger-Persönlichkeiten persönlich zu kennen, macht es doch den Anschein, dass die eigene Strafverfolgung sie recht mitgenommen hat. Jetzt, wenn man den Stammheim-Prozess gegen die RAF näher anschaut, dann wird vielleicht verständlich, warum diesen beiden gestandenen Strafverteidiger das so nachgegangen ist. Zum einen muss man wissen, dass die Hauptanklagten in dem Stammheimer Prozess, also Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Ulrike Meinhof, über Jahre hinweg extrem isoliert worden sind. Sie sind in Einzelhaft untergebracht gewesen, und zwar in einem speziell errichteten Hochsicherheitstrakt im Gefängnis Stammheim in Stuttgart. Die Zellen sind speziell konstruiert gewesen, um Schall zu dämpfen, mit dem Argument, dass Kommunikation zwischen den Gefangenen nicht möglich sein soll. Also wir hatten extreme Isolationsmassnahmen gehabt, verbunden mit der Schallisolierung. Die Isolation hat zu einer massiven psychischen Belastung geführt. Dazu ist eben noch die Lärmisolation gekommen. Auch die führt zu einer Zunahme von Stress, Angst und Depression. Also wenn man keine akustischen Reize mehr hört, dann steigt das Risiko für psychische Probleme wie Halluzinationen, Paranoia und eben schwere depressive Zustände massiv. Zudem tut eine unnatürliche Stille den Schlaf-Wach-Rhythmus stören. Sind dann auch Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis beobachtet worden, mit der Aufmerksamkeit und mit der Problemlösungsfähigkeit. So eine extreme Isolation und der Mangel an sensorischen Reizen führt dann auch zu einer Verhaltensänderung, wie vermehrte Aggression, Apathie und selbstschädigendes Verhalten. Jetzt, auf was ich eigentlich mit den Ausführungen raus will, wenn du als Verteidiger, das ist ja auch heute in der Schweiz noch so, wenn du als Verteidiger damit konfrontiert wirst, dass dem Klient im Gefängnis immer schlechter geht, wie reagierst du auf das? Und dann beobachtest du ja auch oftmals, dass im Hinblick auf eine Gerichtsverhandlung wird er mit starker Medikamentation quasi hergerichtet. Also du bist der Meinung, er ist nicht verhandlungsfähig und dann schafft man es mit Medikamenten, dass es dann eben doch ist. Wie gehst du mit dem um und was bedeutet das für dich als Verteidiger mit deinem Bild von dem Rechtsstaat, wo du ja als Verteidiger eigentlich auch möchtest in deiner Funktion mitwirken? Ich kann mir gut vorstellen, dass das gerade auch für die Verteidiger in diesem RAF-Prozess ein riesen persönliches Problem war. Und wenn natürlich die Isolation und Kommunikationsbeschränkung derart krass ist, dann ist ja letztlich auch gar keine Zusammenarbeit mehr im Sinne von einer Verteidigungsarbeit möglich. Dann haben wir weitergehend, dass man Verteidiger auch in der eigentlichen Arbeit gehindert hat. Also man hat den Zugang zu den Beschuldigten erschwert. Auch dort haben wir das Problem gehabt, wie heute im POZ, im Polizei- und Justizzentrum Zürich, dass man die Verteidiger durchsucht hat. Dann hat man die Verteidiger überwacht, wegen ihrer vermeintlichen Nähe zu RAF. Dann hat sich natürlich die Verteidiger gegen die beobachteten Einschränkungen, die man ja wahrnimmt, die man ja tagtäglich sieht im Umgang mit der Klientel, natürlich gerügt mit zahlreichen Anträgen vor Gericht. Die sind nahezu alle abgelehnt worden. Das hat natürlich nicht nur eine Hilflosigkeit bei den Beschuldigten zur Folge, sondern auch bei der Verteidigung. Zudem entsteht ein Eindruck von einer Vorverurteilung und auch das radikalisiert natürlich dann die Verteidigung wiederum mehr, was natürlich dann für das Gericht oder für die Öffentlichkeit wieder neu leid, dass die sehr RAF-nah sehen. Also es ist so etwas Selbstbestätigendes im Umgang miteinander. Letztlich hat es ja dann im Selbstmord geendet von den beschuldigten Personen. Also sowohl Ulrike Meinhof wie auch der Bader, Denzling und der Jean-Karl Raspe sind unter bis heute nicht ganz klärten Umständen in Haft ums Leben gekommen. Jetzt bei diesen Isolation und Haftbedingungen kann man wahrscheinlich auch beim besten Zutrauen gegenüber der BRD zum damaligen Zustand kann man sie wahrscheinlich nicht von einer Mitschuld freisprechen. Das führt zu der nächsten sehr eminent wichtigen Frage. Was ist die Fürsorgepflicht beschuldigter Personen gegenüber? Ich vertrete ja die Ansicht, dass Untersuchungshaft eigentlich an das Niveau von einem 4-Sterne-Hotel müsste ankommen. Zumindest müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, wie wollen wir unsere Beschuldigten behandeln, in der Vorstellung, wir kommen selbst in die Maschinerie. Und man kommt viel schneller in die Maschinerie, als man gemeinhin meint. Also gerade eigentlich der Stammheimprozess wäre ein Musterbeispiel gewesen, diesen Staat zu finden, eben mit einem sauberen, rechtsstaatlichen und auch fairen Verfahren zu begegnen. Alles andere führt ja zwangsläufig zu einer Radikalisierung von einer Gegenseite. Wie man es oben am Beispiel von einer Verteidigung, die ihren Job ernst nimmt, ja auch sieht. Gerade wenn man mit radikalen Systemgegnern sich konfrontiert sieht, müsste der Staat und seine Institutionen umso mehr sich an den eigenen, sind immer die eigenen Regeln halten. Also es geht um die Wahrung vom Rechtsstaatsprinzip. Nur wenn man strikt sich an die eigenen rechtsstaatlichen Grundsätze hält, hat man ja eigentlich auch die Legitimität und damit auch das Vertrauen von einer Bevölkerung in die Justiz und in die Strafverfolgung. Und indem die Strafverfolger zu wohl rechtswidrigen Methoden gegriffen haben, ist ja eigentlich ein Eingeständnis von Schwäche, was letztlich an einem Staat massiv schadet. Unsere Strafprozessordnung sollte nicht nur bei Schönwetter verheben, sondern eben genau bei so zugespitzten, krassen Fällen. Darum macht unser Gesetzgeber auch einen Denkfehler, wenn er glaubt, je schlimmer der Vorwurf ist, der sich gegen eine Person richtet, desto weniger muss man sich an rechtsstaatliche Prinzipien halten. Es wäre nämlich genau umgekehrt. Also je schwerer der Vorwurf, desto rechtsstaatlicher muss das Verfahren sein. Also auch die schwierigsten Fälle muss man rechtsstaatlich sauber und unter Berücksichtigung und Wahrung der Verteidigungsrechte durchführen. Also die Frage sehr erlaubt, anstatt die Beschuldigten psychisch kaputt zu machen, auch in einem RAF-Prozess, wäre es nicht super spannend gewesen, sich wirklich vor Gericht sich diesen Vorstellungen zu stellen und das zu entzaubern? Indem das der Staat mutmaßlich anders gemacht hat, hat er quasi die These von der RAF oder repressiven Staatsmacht, zumindest in denen ihren Augen, wie bestätigt. Es ist durch die wahrgenommene Willkür zu einer Eskalation gekommen. Man hat die Märtyrerrolle verstärkt, damit letztlich die Legitimität der Justiz untergraben. Offenbar ist der Staat sogar so weit gegangen, dass er Gespräche zwischen den Verteidiger und den Beschuldigten abgelöst hat. Das stellt ja nur schon die grundsätzliche Fairness von einem Prozess in Frage, aber es unterminiert eben auch das Vertrauensverhältnis zwischen der Verteidigung und den Beschuldigten. Irgendwo spürt man das ja, dass da etwas nicht ganz recht läuft. Irgendwie spürt man da, dass die Gegenseite immer einen Schritt voraus ist. Und dann ist die Frage, wo ist der Verräter? Wird man abgelöst? Falls man denkt, man wird abgelöst, kann man ja nicht mehr offen reden. Also ist die Verteidigungsarbeit gar nicht mehr möglich. Wenn man seinem Verteidiger oder der Beschuldigten sich nicht mehr gegenseitig vertraut, ist auch keine Verteidigungsarbeit mehr möglich. Wir kennen das in einer gemilderten Form heute in der Schweiz auch, dass nämlich jeder Brief, den der Beschuldigte rausschreibt, außer dem Verteidiger, läuft über den Tisch der Staatsanwaltschaft. Wenn der Beschuldigte einen Besuch hat, läuft sehr oft ein Tonband mit oder es sitzt noch jemand drin, der das Gespräch beobachtet. Natürlich geht es da um die Verfahrenssicherheit primär, aber indirekt kommt da ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin unglaublich viele Infos mit über und auch spürt natürlich dann die Stimmung, die beim Beschuldigten herrscht und das Vertrauensverhältnis von der Verteidigung zum Beschuldigten. Und das Wissen ist auch wieder ein taktischer Vorteil im Rahmen von der Strafuntersuchung. Das Enttäuschendste an der ganzen Geschichte ist dann aber letztlich, dass wo die Abhörmassnahmen bekannt worden sind, dass dann das Gericht nicht eingeschritten ist und das hat nicht zu unmittelbaren Konsequenzen geführt. Das ist dann mit einer Sicherheitslage und einem öffentlichen Interesse sind die Abhörmassnahmen legitimiert worden. Also in dem Moment, wo das Gericht auf so eine eklatante Verletzung der Verteidigungsrechte nicht reagiert und zwar scharf reagiert, ist eigentlich klar, es ist befangen. Also eine faire, unabhängige Verteidigung ist in dem Fall nicht mehr möglich. Es wird jedes rechtsstaatliche Prinzip unterlaufen. Wir sind in einem Inquisitionsprozess und es ist sogar noch schlimmer als in einem Inquisitionsprozess. Gibst vordergründig vor, dass es eine unabhängige Verteidigung gibt, dass du sogar die Verteidigung deines Vertrauens wählen kannst und dann lässt man das ab. Es ist natürlich klar, es ist der zentrale Spotpunkt, den auch ich als Strafverfolger unbedingt würde wollen zuhören würde. Aber wenn man es so macht, untergrabt man den Rechtsstaat. Und wer wäre ich als Bundesanwalt, um quasi zu sagen, ich bin von dem Staat gewählt in dieser Funktion, halte mich dann aber nicht an die Regeln von dem Staat. Also eine ganz eklatante Verletzung der Verteidigungsrechte in einem hochpolitischen Verfahren. Und wie reagierst du als Verteidiger auf das? Du laufst vor dem Gericht immer wieder ins Leere. Du siehst, wie dein Klient kaputt geht. Und dass du nach so einem Verfahren dir wie sagst, hey, wisst ihr was? Es soll jemand anderes machen, einfach nicht mit mir. Das verstehe ich gut. Otto Schilly hat dann den Weg gewählt, dass er in die Politik gegangen ist. Und der Hans-Heinz Heldmann hat sich das Leben genommen. Unmittelbar im Stammheimer Prozess, wie haben Sie dort auf die eklatante Verletzung der Verteidigungsrechte reagiert? Zum Teil hat Otto Schilly das Gerichtssaal, also die Gerichtsverhandlung, boykottiert. Also hat wie gesagt, ich bin nicht mehr die Staffette, der Klon, der da rein hockt und einem Form noch am Rechtsstaat genüge tun, sondern es geht um eine effektive Verteidigung und nicht einfach darum, dass irgendjemand drin sitzt, der einen Anwaltstitel hat. Also es ist eigentlich die konsequente Haltung, wenn man der Meinung ist, dass man seine Arbeit nicht mehr machen kann. Aber das Gericht hat auch auf das ihre Lösung gehabt. Man hat dann einfach die Pflichtverteidiger bestellt. Also man hat eine Vielzahl von Punkten, ich muss es nochmal schnell wiederholen, Isolation und verschärfte Haftbedingungen, Abhörung von der Verteidiger-Mandantengespräch, Ablehnung nahezu aller Beweisanträge von der Verteidigung, dann noch nicht erwähnt, umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen im Gerichtssaal. Das habe ich auch schon mal im Podcast die Frage aufgeworfen. Wenn der Beschuldigte in Handschellen aus der Haft vorgeführt wird, hat das nicht eine vorverurteilende Wirkung aufs Gericht? Dann eben Einführung von Pflichtverteidigern, wenn die unbequeme Verteidigung nicht mehr haben mögen, Staffetten spielen, dann ist klar, erschwerte Haftbedingungen, massiver Stress für die Beschuldigten. Das ist natürlich auch ein physischer und ein psychischer Stress. Entsprechend müssen wir auch bei der Verfahrenslänge, bei der Dauer der Verhandlungen Rücksicht nehmen. Dann eine strikt einseitige Verfahrensführung, die Legitimations- und Unabhängigkeitsfragen aufwirft. Letztlich die unklaren Umstände vom Selbstmord der beschuldigten Personen. Und als Kronehäubchen, wenn du, sagen wir jetzt wirklich, mit einem rechtsstaatlichen Verständnis als Verteidiger in das Verfahren gehst, siehst, wie unmenschlich man die Beschuldigten behandelt, wie man auf deine Einwände die Beiseite wischt. Und als schöne Folge ist ja dann noch eine Stigmatisierung der Verteidigung in der Öffentlichkeit. Da haben wir ja mit dem Rupperswiler-Fall in der Schweiz auch so einen Prozess gehabt. Da müsste eigentlich die Justiz anstehen und zumindest mit klaren Worten die Verteidigung absolut schützen. Dem, dass man einfach klar macht, was ihre Aufgabe in einem Rechtsstaat ist. Im Stammheim-Prozess war es nicht nur so, dass die Richter, das Gericht die Verteidigung nicht geschützt hat, im Sinn von einem rechtsstaatlichen Verfahren als Garant von so einem, sondern im Gegenteil hat man der Presse mutmaßlich Unterlagen zugespielt. Also man hat die Verteidigung abgelöst, hat Informationen gehabt zu der Verteidigungsstrategie. Die Unterlagen sind der Presse zugespielt worden. Also ist klar, das hat auf die Stimmung in der Öffentlichkeit und auf eine Vorverurteilung sollen hinwirken. Ist eigentlich ein Unkürzstück. Man lässt ab illegal und verwendet dann das Material, um noch Stimmung zu machen. Wobei man gleichzeitig sicher absolut keine rechtsstaatlichen Prinzipien haltet. Und eben dann so empfindlich ist wegen einer Bezeichnung von Munition dem Verteidiger selber strafrechtlich verfolgt. Also offensichtlich mit völlig ungleichen Ellen gemessen. Da haben sich gewisse Personen absolut über den Rechtsstaat erhoben. Man muss, glaube ich, nicht raten gegen die entsprechenden Personen. Beteiligte Richter, Bundesanwälte sind kein Verfahren eröffnet worden. Der vorsitzende Richter, das war der Theodor Prinzing gewesen. Mit seiner strikten und autoritären Prozessführung, die entschieden und wiederholt zugunsten der Staatsanwaltschaft entschieden hat, ist ja ein Punkt, der im Kanton Zürich immer wieder zu Kritik anregt, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin unendlich Ressourcen hat, um ihre Untersuchung zu führen, um den Beweisanträgen von der Verteidigung sowohl auf Seite der Staatsanwaltschaft, wo man es ja noch versteht, sie möchte ihr Beweisfundament nicht untergraben, aber dann auch immer vom Gericht abgelehnt sieht. Das vermittelt das Bild von einer Voreingenommenheit und schwächt damit auch die Legitimation vom Urteil. Dann ist es auch vorgekommen, dass man Verteidigungsreden abrupt abgebrochen hat und der Anwalt das Wort entzogen hat. Ich habe ja gerade letztens auch ein Beispiel erzählt im Kanton Zürich, wo man nichts wollte hören zum Ankerprinzip. In diesem Punkt gehört auch ein bisschen, wenn es irgendwie 23:30 ist, dann hat man ja bereits den Staatsanwalt und vielleicht den geschädigten Vertreter gehört. Dann findet man, die Verteidigung soll jetzt mal noch schnell anfangen. Natürlich kann niemand mehr folgen, weil alle Hunger haben und der Kopf schon dröhnt. Dann lässt man eine halbe Stunde plädieren, dann unterbricht man für die Mittagspause und nachher soll es nach dem Mittag weitergehen. Also da kommt schon eine gewisse Geringschätzung zum Ausdruck. Dann ist auch die grosse Frage, wie reagierst du im Moment als Verteidiger auf das? Weil es ist ja zwangsläufig so, weil du eben das Letzte ankommst, dass dann das auf das rausläuft. Oder noch schlimmer, man zieht es dann ganz durch und lässt dich lesen, wobei man immer wieder fragt, geht es noch lang? Ja, alles schon vorgekommen. Pointe ist dann aber letztendlich, dass ein Pflichtverteidiger, der früher ein Referendar bei dem Theodor Prinzi war, der hat dann den Befangenheitsantrag gestellt, dass wegen seiner beruflichen Vergangenheit bei dem vorsitzenden Richter das könnte einen Interessenkonflikt darstellen und die Unparteilichkeit vom Verfahren gefährdet. Natürlich ist auch der Befangenheitsantrag abgelehnt worden. Es ist aber doch ein starkes Stück, wenn ein ehemaliger Referendar gegen dich als früherer Chef so einen Befangenheitsantrag stellt. Also ganz so machst du das ja nicht. Der Prinzing ist dann tatsächlich von seinem Post als Vorsitzender kurz vor Urteilsverkündung, also ich glaube Mitte 1977, zurückgetreten. Natürlich nicht wegen Befangenheit, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Letztlich ist aber wohl der Druck einfach zu gross geworden. Das ist auch im heutigen Schweizer System so, bis jemand wegen Befangenheit von seinem Amt einen Schritt zurücktritt und jemand anderem den Posten überlässt, braucht es ja extrem viel. Auch das ist jetzt aus meiner Verteidigersicht nicht immer ganz verständlich, weil ja eigentlich langt ein Anschein von Befangenheit. Und natürlich darf es nicht den Prozessspielen der Parteien dienen, dass man mit so Anträgen Personen auswechseln kann. Aber es gibt doch durchaus einige von diesen Fällen, wo man muss sagen, letztlich dient es ja wohl der Legitimation des Verfahrens, wenn jetzt das halt ein anderer übernimmt. Aber irgendwie ist ja das Gegenteil zu beobachten. Je mehr man Befangenheitsgründe auch tatsächlich hat, desto mehr hat man dann auch das Gefühl, dass unbedingt dem Verfahren will festgehalten werden will. Man will ja dann wie beweisen, dass man es eben nicht ist. Also so wie zu dem Stammheim-Prozess. Ich persönlich habe schon das Gefühl, man hat etwas daraus gelernt. Aber vielleicht bin ich da einfach auch ein bisschen naiv. Ich finde es einfach, oder im Aussenbild sind die Verteidiger die Bösen, weil sie ja den vermeintlich Beschuldigten und damit bösen Menschen die unterstützen. Und die Staatsanwaltschaft, die Staatsanwältin, die Bundesanwältin, der Bundesanwalt, das sind die Guten, weil sie der Strafverfolgung dienen. Wie man jetzt an dem RAF-Prozess sieht, ist die tatsächliche Lage viel verschwommener. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnappt ihr doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.